You are now entering the danger zone.
Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer und in dieser Folge wird wieder über Bücher diskutiert. Allerdings diesmal in einer ganz besonderen Form, denn ich habe mit drei Buchhändlerinnen über vier Bücher diskutiert. Das Ganze fand statt im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen im sogenannten literarischen Buchhandelsquartett. Das fand in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Bislang war das immer eben auf dem Stuttgarter Buchwochen, einer der größten regionalen Buchausstellungen im Süden Deutschlands. Und da saßen drei Buchhändler, Buchhändlerinnen, beziehungsweise vier auf dem Podium. Ich war der Moderator und habe mich in dieser Funktion etwas zurückgehalten. Aber als sich in diesem Jahr abzeichnete mit Corona, ist alles anders. Da war klar, auch wir müssen Abstand halten. Die Bühne hätte verbreitert werden müssen, wenn wir da zu fünft gesessen wären. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ich bin ja auch gelernter Buchhändler. Also sitzen wir diesmal tatsächlich zu viert auf der Bühne und ich diskutiere mit. Nun kam aber leider alles anders. Auch die Stuttgarter Buchwochen können nicht real stattfinden in diesem Jahr, sondern auf buchwochen.de kann man das Ganze digital erleben, sowohl die Buchausstellung als auch Veranstaltungen. Und es war klar, die drei Buchhändlerinnen aus dem Raum Stuttgart haben gesagt, ja, wir machen mit und wir verlagern das Ganze nach Zoom. Und so haben wir diskutiert am 12. November live um 19.30 Uhr via Zoom haben wir über vier Bücher gesprochen. Jeweils eine hat das Buch vorgestellt und dann haben wir darüber diskutiert. Ich habe mich im Übrigen für das neue Buch von Jocelyne Saussier entschieden. Das gab es ja in der letzten Podcast-Folge, ein Interview mit ihr zu hören, wie das Buch abgeschnitten hat und ob die Buchhändlerinnen da mit mir einer Meinung waren. Das hören Sie jetzt. Denn das Ganze ist zwar auch auf YouTube anzusehen, aber ich dachte mir, im Podcast das auch anzuhören, ist genauso spannend und wir haben wirklich gut diskutiert. Denn eines muss ich sagen, hat sich in dem Sinne positiv verändert. Diesmal war die Diskussion auch ein bisschen kontroverser und das freut mich sehr. Also im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen im Literaturcafé.de kann man das, wie gesagt, auch bei YouTube anschauen, hakelt ein bisschen im Bild, aber man kann es genauso gut hier in dieser Podcast-Folge anhören. Also die schöne, ausführliche Diskussion und es gibt dann am Schluss jeweils noch einen Buchtipp von uns Vieren, sozusagen mit Blick ein bisschen auf Weihnachten. Also jetzt viel Spaß bei dieser Aufzeichnung, einer Veranstaltung, die ist aber live, die live übertragen wurde. Und um welche Buchhändlerin es geht, wer da mitdiskutiert, um welche Bücher wir diskutieren, das hören Sie jetzt alles in diesem Mitschnitt. Viel Spaß dabei und dann sage ich schon mal bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich darf Ihnen die Kolleginnen einmal vorstellen, beziehungsweise Sie werden selbst auch noch etwas zu der Buchhandlung sagen. Hier zu meiner Linken ist Susanne Zugschwert. Ich fange mal mit ihr an. Von der Papyrus Buchhandlung, nicht Stuttgart Downtown, sondern in Sillenbuch. Hallo, schönen Abend, Frau Zugschwert. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Abend.
Was ist zur Papyrus Buchhandlung zu sagen und was ist zu Ihnen zu sagen?
Also ich bin jetzt recht neu in der Buchhandlung Papyrus. Ich bin jetzt erst seit Mai diesen Jahres. Die Papyrus Buchhandlung ist eine kleine inhabergeführte Buchhandlung mit einem sehr schönen, sehr ausgewählten Sortiment und einer sehr großen, guten Kinder- und Jugendbuchhandlung. Es gibt nämlich einen extra Bereich, wo quasi Kinder und Jugendliche voll auf ihre Kosten kommen und wunderschön stöbern können. Der Bereich ist nicht nur für Sie. Ja, es, wie gesagt, es ist sehr schön inhabergeführt, unabhängig, gut sortiert. Fühle mich sehr wohl. Ich bin da sehr gerne.
Sehr gut. Also schön, dass Sie mit dabei sind. Dann mache ich mal hier unten weiter. Ich weise hier runter. Da sitzt die Frau Werning. Die Frau Werning von der Buchhandlung Taube. Ein sehr schöner Name. In Marbach.
was man natürlich kennt, Marbach, Geburtsstadt von Schiller. Frau Werning, was ist zur Buchhandlung Taube zu sagen?
Ich arbeite seit mittlerweile etwas mehr als 6 Jahren in und mit den Tauben zusammen in der wunderschönen Wendelinskapelle, einem der ältesten Gebäude in Marbach. Und unser Motto ist, Buch tut gut. Und ich denke, was uns auszeichnet, ist, dass wir als Team mit Leidenschaft und Kompetenz dazu beitragen, dass unsere Gäste die Buchhandlung nach ihrem Besuch wieder mit dem Buch verlassen, das zu ihnen passt. Sind auch Inhaber geführt, alles furchtbar nette Kollegen und Kolleginnen, wirklich ein ganz tolles Team.
Ja, vielen Dank, Frau Werning, auch an Sie, dass Sie hier virtuell mit dabei sind und sozusagen unter mir jetzt zu sehen, Frau Stadelmeier vom Feinger Buchladen, also auch eine Buchhandlung, die sich auf der Höhe befindet. Hallo Frau Stadelmeier, schön, dass Sie da sind. Was ist über den Feinger Buchladen zu erzählen?
Ja, hallo, vielen Dank. Ja, der Feinger Buchladen ist gar nicht so weit weg von der Papyrus-Buchhandlung, Sillenbuch. Wir, die Frau Birgit Nager und ich, wir haben den Buchladen im Januar 2019 übernommen und wir sind insgesamt jetzt zu viert im Team. Und unsere Schwerpunkte sind auf jeden Fall auch Belletristik, Kinder- und Jugendbuch. Und wir versuchen wirklich auch immer jedem Kind, jedem Jugendlichen, jedem Erwachsenen das passende Buch zu empfehlen und jedem auf Augenhöhe zu begegnen. Wir machen viele Veranstaltungen und freuen uns auch ganz, ganz arg riesig, dass wir dieses Jahr für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert sind. Das ist eine Bestätigung für dieses eine Jahr, das wir bisher hinter uns haben, oder jetzt fast 2 Jahre.
Also herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Jetzt geht es aber endlich los und wir reden über die Bücher und kurz vorgestellt die Bücher, um die es geht. Wir beginnen mit Lily King, Writers and Lovers, aus dem Englischen von Sabine Roth, erschienen bei C.H. Beck. Spiel in Boston in den 1990er Jahren. Casey will ihr Buch veröffentlichen. Sie hat Stress im Beruf, muss sich zwischen 2 Männern entscheiden und den plötzlichen Tod ihrer Mutter verarbeiten. Dann folgt von Jocelyne Saussier, Was dir bleibt, aus dem Französischen übersetzt, von Sonja Fink und Frank Weigand. Hier befinden wir uns in Kanada, Ontario, im Norden. Gladys Comeau besteigt eines Tages den Zug und verlässt ihr kleines Dorf. Zurück lässt sie ihre hilfsbedürftige Tochter. Und die Frage ist, warum hat sie das getan? Das dritte Buch wird sein von Anke Gebert, Wo du nicht bist, im Pendragon Verlag erschienen. Berlin kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Die evangelische Stoffverkäuferin Irma und der jüdische Arzt Erich verloben sich trotz aller Widerstände. Ein Buch nach einer wahren Geschichte über eine Liebe, die stärker ist als der Tod. Und am Schluss Dennis Ode, Streulicht, erschienen bei Surkamp, der Vater Deutscher, die Mutter Türkin, die Geschichte einer Kindheit und Jugend in einem Frankfurter Vorort. Das sind also die 4 Titel, um die es geht. Und wir fangen an, wir beginnen gleich mit Frau Zugschwert, die uns etwas über Lily King, Writers and Lovers, erzählen wird und warum sie das Buch hier auch vorgeschlagen hat, bevor wir dann darüber diskutieren.
Genau, wie Sie schon sagten, die Hauptfigur in dem Buch ist Casey und Casey muss verschiedene Schicksalsschläge verarbeiten. Die Mutter ist gestorben, der Partner hat sie verlassen, sie muss einen riesen Schuldenberg abarbeiten, der ihr vom Studium geblieben ist und sie arbeitet dafür in einem Restaurant als Servicekraft und ist da auch nicht besonders glücklich. Und eigentlich hat sie so die Sehnsucht, selber auch schreiben zu können. Und sie arbeitet nebenher auch an ihrem Buch, an ihrem Roman. Und wie Sie auch sagten, sie steht auch zwischen 2 Männern. Und ich hatte so das Gefühl, zu Beginn des Buches scheint es alles so ein bisschen problematisch zu sein in ihrem Leben. Aber es ist sehr schön, dass gegen Ende hin bekommt sie in vielerlei Hinsicht, wenn man das jetzt so ein bisschen kitschig sagen kann, bekommt sie ihr Happy End. Also sie schafft es, dass ihr Buch veröffentlicht wird. Sie schafft es, dass sie einen Lehrauftrag bekommt. Auch mit der Liebe scheint es einen guten Weg zu gehen. Und mir hat einfach sehr gut gefallen, dass das so sich alles so gut auflöst zum Ende des Buches hin, aber dass es nicht kitschig wird. Also dass es, finde ich, eine sehr authentische Heldin ist, mit der man mitfühlt, glaubhaft ist, die zwischendurch sogar auch noch die Diagnose bekommt oder die Befürchtung hat, schwer krank zu sein. Ja, aber man ist nie, dass man das Gefühl hat, es ist alles überfrachtet und am Ende kommt dann so die positive Lösung, weil man, weiß ich nicht, weil man vielleicht dachte, das Buch muss man mit einem positiven Gefühl verlassen. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ich finde, es ist humorvoll geschrieben, es ist auch ein bisschen tragisch, aber wie gesagt, es driftet nie in Kitsch ab und man fühlt sehr mit der Heldin. Deswegen hat mir dieses Buch einfach sehr gut gefallen, weil das so ganz viele verschiedene Stimmungen in sich hat.
Ja, dann schaue ich mal jetzt hier in die virtuelle Runde. Frau Werning, Frau Stadelmeier, Lovers and Writers, wie hat es Ihnen gefallen?
Also ich fand, also am Anfang habe ich mir die Geschichte angehört oder durchgelesen, um was es geht, und dann dachte ich erst, bin ich die Zielgruppe für dieses Buch? Ist es das, was mich interessiert? Und ich muss sagen, ich fand es großartig. Ich hatte wirklich einfach auch durch den Ton, den Lilly King trifft, unheimlich viel Spaß, trotz dieses riesigen Rucksacks, den ja die Casey tragen muss, hatte ich einfach ganz viel Spaß mit ihr. Sie ist nie larmoyant, sie ist nie irgendwie, trotz Selbstzweifel und Depressionen, ist das Buch nie bedrückend, sondern eigentlich immer recht leicht und schwungvoll. Und ich war ihr unglaublich nahe, der Casey, und bin unglaublich gern mit ihr durch dieses Buch gereist und fand es eine tolle Geschichte.
Dann halte ich mal gleich dagegen. Ich finde, es ist ein aufsehenerhaltendes Cover. Es hat enthusiastische Besprechungen hintendran und mit dieser Stimmung habe ich mich auch an das Buch gemacht. Und die Ernüchterung ist dann ziemlich bald erfolgt. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Ich konnte am Anfang der Protagonistin überhaupt keine Empathie entgegenbringen. Wie Sie schon sagten, der Freund, der sie verlassen hat, die Mutter, die gestorben ist, das Buch, mit dem sie nicht vorankommt, der Riesenschuldenberg, die Arbeit, die sie da stemmen muss und dann noch eine mögliche Krebsdiagnose. Ja, ich habe es dann fleißig weitergelesen und den Schalter umgelegt auf Seite 249. Da fing sie mir dann an, sympathisch zu werden. Das ist just dieses Wochenende, als sie die Kinder von ihrem möglichen nächsten Lover betreuen soll. Wie sie dann mit ihnen umgeht, was sie mit denen alles macht. Da habe ich gedacht, okay, sie ist doch ganz sympathisch.
Also da ist so viel vom Buch rum.
20 Seiten weiter. 70 Seiten vom Ende ist es, genau. Und nochmal so 20 Seiten weiter, wo sie dann ganz begeistert darüber spricht, was ein gutes Buch ausmacht. Das fand ich richtig toll. Ich hätte mir nur gewünscht, Lilly King hätte das auch so geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob es diese letzten 70 Seiten rausreißen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mal als Hollywood-Film gedreht wird. Ich habe auch eine Zielgruppe für dieses Buch. Mein Lieblingsbuch wird es aber leider nicht.
Also ich muss ja sagen, Stichwort Zielgruppe, ich bin sicherlich nicht die Zielgruppe für dieses Buch.
Aber Frau Heidenreich hat doch gesagt, es ist auch für Männer.
Okay. Also analytisch gesehen würde ich mal sagen, das war so meine Herangehensweise. Also wie gesagt, ich bin nicht unbedingt die Zielgruppe. Wenn ich es mal als Buchhändler sehe, wem kann ich es empfehlen? Ich würde sagen, auch von der Literaturkritik ist es ja im Grunde genommen das, was man ja tatsächlich in diese Kategorie Chicklit einordnet. Also die typische Roman Frau um die 30, hier ja auch, sucht verzweifelt einen Mann und dann hat noch ein bisschen Probleme bei der Arbeit. Also es soll gar nicht so vielleicht fies, aber es ist tatsächlich, heißt dieses Genre so. Normalerweise bei Goldman, normalerweise mit schenkelklopfenden Lachern versehen. Aber also mit dem Cover, muss ich ehrlich sagen, fängt es schon an, ein bisschen in Anführungszeichen ungewöhnlich zu werden, weil tatsächlich das nicht so das übliche Chicklit-Cover ist. Und das kommt jetzt auch dazu, es ist hier nicht bei Goldman oder bei Drömer Knauer, sondern bei Beck. Und da muss ich wiederum sagen, man merkt es, Das ist sozusagen, so würde ich es mal einstufen, es ist zwar Chick-Lit, also es hat auch die Klischeesachen, der schwule Freund, die Entscheidung zwischen diesen beiden Männern und alles, was nur an Drama kommt.
Den schwulen Freund habe ich auch.
Ja, okay, aber dieser Klischee, also der so klischeehaft, also diese Mechanismen sind drin bis zum Happy End, was wir auch schon gesagt haben, wollen wir nicht genau verraten, ja, aber insofern würde ich sagen, ja, ich bin nicht die Zielgruppe, ich würde es wahrscheinlich nicht unbedingt lesen, auch wenn Frau Heinreich das zwar meint, aber ich finde, es ist für diese Kategorie Chick-Lit wiederum sehr gut gemacht, eben manchmal auch sehr ernsthaft, gerade wie sie auch diesen Tod ihrer Mutter, die also bei einer Urlaubsreise plötzlich verstirbt, damit reinbringt. Also es hat glücklicherweise, weil dann hätte ich es weggelegt, nicht diese Schenkelklopfer-Sprüche, diese Gags, diese Ha-ha-ha-Lacher. Also es hat dann doch eben, sage ich mal, C.H. Beck-Niveau, ja, trotz dieses Genres. Mein Eindruck. Aber Frau Zugschwert, sagen Sie gerne noch mal etwas dagegen.
Ja, also vom Grundgerüst her ist es vielleicht tatsächlich Chick-Lit. Ich muss gestehen, dass ich den Begriff bisher nicht kannte und ich glaube auch aus gutem Grund, weil ich finde, das ist ein ganz schrecklicher Begriff. Ja, also es hat vielleicht dieses Grundgerüst, aber mir ging es so, dass ich das Gefühl hatte, es ist trotzdem eben nicht, wie Sie ja auch sagen, nicht so dieser typische Roman, die Frau Mitte 30 braucht verzweifelt irgendwie einen Mann, weil sie denkt, das ist irgendwie so das allein glücklich Machende, was man irgendwie als Frau mit Mitte 30 braucht. Und wie Sie sagen, es hat nicht diesen typischen Schenkelklopfer-Humor und dass man das Gefühl hat, es ist immer irgendwie alles lustig. Und im Prinzip hat man da eine Heldin, die eigentlich alles hat. Also die sonst, abgesehen davon, dass sie den Mann fürs Leben noch nicht gefunden hat, relativ problemfrei zu sein scheint. Und das hat mir dann einfach gefallen, dass das halt eine Figur ist, die Probleme hat. Zugegeben, sie hat sehr viele Probleme. Da könnte man vielleicht schon sagen, das ist ein bisschen too much oder das ist einfach ein bisschen zu viel. Man hätte das eine oder andere weglassen können. Aber ich fand es einfach schön, wie das dann wirklich so hingleitet zu dem, dass sich die Dinge für sie positiv entwickeln. Und es ist ja nicht so, dass sie dann auf einmal irgendwie ist sie der bewunderte Star oder die bewunderte Erfolgsautorin oder auf einmal ist die große Liebe da. Ich finde, das wirkt ja dann schon alles noch recht glaubhaft am Ende. Und ja, deswegen finde ich das einfach irgendwie sehr authentisch und schön. Auch wenn zugegeben, das ein oder andere Klischee da vielleicht doch noch mit reingespielt hat. Wie unter anderem der schwule Freund.
Ja, und die Überlastung, okay, bei der Arbeit und so weiter. Oh, ja, ja. Aber wem würden Sie es denn empfehlen? So als Buchhändlerin gefragt. Sozusagen als Buchhändlerin jetzt, wem würden Sie das Buch empfehlen?
Ich würde das jetzt, denke ich, Frauen so in meinem Alter empfehlen, aber auch, ja, ich denke so Frauen zwischen 30 und tendenziell, sagen wir mal, maximal 50. Ich würde es Frauen empfehlen, die was Anspruchsvolles lesen möchten, die, ja, jetzt verwende ich leider einen Begriff, den ich auch nicht mag, aber mir fällt gerade kein besserer ein, die anspruchsvolle Frauenliteratur lesen möchten. Nämlich den Begriff Frauenliteratur, den mag ich nämlich auch nicht. Ja, denen würde ich das empfehlen. Es ist bestimmt kein Buch, das ich einem Mann in die Hand drücken würde, aber ich würde es auf jeden Fall einer anspruchsvollen Leserin in die Hand drücken. Weil ich denke, wenn eine Kundin in den Laden kommt und sagt, dass sie möchte einfach gerne irgendwie was Unterhaltsames, locker, Leichtes, dafür ist das Buch nicht.
Haben Sie es auch schon verkauft, Frau Werning, Frau Stadelmeier? Weil das Buch ist ja durchaus erwähnt worden, also auch Frau Heinreich hat sie eben auf spiegel.de ja sehr wärmstens empfohlen. Haben Sie das gemerkt? Gibt es eine Nachfrage nach dem Buch?
Also wir haben es nicht gemerkt, großartig. Tatsächlich habe ich das Buch erst jetzt hier zum literarischen Quartett entdeckt oder gelesen. Und aufgrund dessen, aber ich denke, die Zielgruppe ist, wie gerade schon erwähnt, ganz klar von auch definiert. Also für uns hat es bisher jetzt diese Besprechungen bei uns im Laden keine größere Rolle gespielt für das Buch. Aber ich finde schon auch, das ist ein Buch, das man gut, einfach in der Zielgruppe gut empfehlen kann, weil es gut geschrieben ist. Und weil ich denke, wenn man ja auch dieses Vorwort gelesen hat, ist ja bei Lilly King durchaus da auch einige Parallelen zu sehen, die sie ja tatsächlich auch selber so erlebt hat und die sie da ja auch beschreibt. Und ich fand es schon wirklich spannend, wie sie sich da so durchs Leben boxt. Mit allen vielen Tiefen, ja, aber auch ja auch ein paar Höhen dabei.
Frau Werning, wollen Sie noch etwas anmerken?
Nein, es wird Ihre Leser finden. Ich würde sagen, es ist solide, ja, solide Kost und ich weiß auch, wo ich es empfehlen kann. Aber die Geschmäcker sind halt unterschiedlich und das ist ja auch das Schöne an den Büchern.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, denen zu empfehlen, die sozusagen auch mal ein bisschen eben was Anspruchsvolleres in diesem Genre lesen wollen, also kann man durchaus dann empfehlen. Ja, vielen Dank, Frau Zugschwert, fürs Vorstellen dieses Buches.
Und ja, sehr gern.
Wir kommen jetzt das Buch, das ich ausgewählt habe für diese Runde. Im Übrigen ist mir aufgefallen tatsächlich, dass wir ja wirklich nur Autorinnen haben, interessanterweise. Aber so ist es nun mal. Jeder hat die entsprechenden Bücher ja für sich ausgewählt. Jocelyne Saussier, Was dir bleibt, worum geht es hier? Es spielt in Kanada und eine fast 80-Jährige besteigt eines Morgens den Zug. Einer der vielen Züge in Kanada. Man sieht es also auch hier vorne im Vorsatz sehr schön. Da sind die ganzen Zuglinien auch aufgeführt, was manchmal auch sehr hilfreich ist bei der Lektüre, weil die Züge hier auch Namen haben. Und diese Frau Casey verlässt ihr Heimatdorf. Ein kleiner Ort mitten im Nirgendwo besteigt diesen Zug, lässt ihre Tochter zurück. Ihre Tochter ist, das muss man aber schon sagen, auch schon über 50. Allerdings ist sie, ich würde sagen, depressiv, hat schon in jungen Jahren einen Selbstmordversuch hinter sich. Also eigentlich sollte sie nicht unbedingt allein gelassen werden, aber Casey lässt ihre Tochter zurück und macht sich eben nun auf die Reise an verschiedenen Orte. Und das Spannende, also mehr möchte ich jetzt dazu gar nicht erzählen, aber das Spannende, finde ich, ist auch noch die Erzählperspektive dieses Buches, das eben nicht aus der Sicht von Casey geschrieben wird, sondern eigentlich aus der Sicht eines jüngeren Erzählers, eines Eisenbahnfreaks, der die Geschichte von Casey gehört hat oder über diese Geschichte gehört hat und Jahre später sich dann auf den Weg macht und mit Personen spricht, die Casey begegnet sind in diesen Zügen. Und das ist interessant, weil wir insofern immer die Perspektive haben, also nie die Perspektive von Casey direkt haben, sondern auch als Leserinnen immer nur indirekt etwas über sie erfahren. Und vieles bleibt offen. Und das ist zumindest etwas, was ich auch an Büchern schätze, wenn nicht alles so bis ins letzte Detail erklärt wird. Deswegen, Jocelyne Saussier ist das Buch, das ich hier vorgeschlagen habe und was ich empfehlen kann. Jetzt freue ich mich über Ihre Meinungen. Wer mag was sagen?
Niemand anzufangen, glaube ich.
Ich kann gerne was anfangen damit, ganz gerne. Ich fand das Buch, also ich fand es ganz interessant. Ich habe es gelesen und bin mit dem Buch tatsächlich am Anfang, dachte ich, gefällt mir eben diese spezielle Erzählperspektive. Habe dann aber gemerkt, dass ich durch diese distanzierte Erzählperspektive vielleicht meine eigenen Gedanken viel mehr entfalten kann und mir meine eigenen Gedanken zu dieser ganzen Reise von Gladys machen kann. Zwischendurch bin ich allerdings beim Lesefluss etwas gestört worden durch diese doch sehr langen und vielen Abschweifungen, hätte dann mich dann mehr gern konzentriert. Wobei ich aber andererseits diese Coltrane-Geschichte, also wo sie praktisch die Kindheit von Gladys, oder wo er die Kindheit von Gladys erzählt, wie sie im Coltrane auf die Welt kommt und wie dieses funktioniert und die Wälder und die Seen und die Menschen beschreibt, das fand ich dann wirklich auch unheimlich schön, hat mir gut gefallen. Und ich bin eigentlich auch immer mehr und hat mir immer mehr Spaß gemacht, mit Gladys auf die Reise zu gehen. Es ist ein unheimlich stilles, ein ruhiges Buch und hat so einen melancholischen Grundton, finde ich. Und es ist, ich finde, es passt natürlich auch wahnsinnig gut in diese Herbstzeit momentan rein, weil das so diese, dieses Getragene ein bisschen hat. Ein bisschen gefragt habe ich mich dann, warum schreibt der Erzähler eigentlich die Geschichte? Es ging ja darum, um diesen Zug, zu retten. Und irgendwann habe ich mich gefragt, oder will er nicht lieber die Liebe zu dieser Frau sich bewahren, weil sobald er diese Geschichte abgeschlossen hat, ist ja die Beziehung dann auch vorbei. Ich war dann immer so, also man kann sich unheimlich viel fragen bei dem Buch. Und das finde ich vielleicht auch das Schöne und das Spannende daran.
Für mich war das eine Zugreise, von der ich mir gewünscht hätte, dass sie hoffentlich bald zu Ende geht. Ich habe mich so auf dieses Buch gefreut. Ich fand das Cover so toll, die Frau, die so sehnsuchtsvoll in die Landschaft guckt. Ich lese den ersten Satz und denke, wow, das wird ein Buch, das dir gefällt. Und dann kommt die Einleitung und dann ruckelt der Zug so los. Und ich denke, was kommt jetzt? Was passiert jetzt? Und ja, konnte überhaupt nicht warm werden. Dann kam irgendwann mal dieser Einschub mit einer Episode, die für den Fortgang des Buches überhaupt nicht wichtig ist, nämlich als der Ukrainer auftaucht, das Grab seines Großvaters besucht, ihn wüst beschimpft. Wie stand es da so schön, das Grab dann auch noch bewässert? Ja, und dann saß ich wieder im Zug und der zuckelte durch die Landschaft. Und was mir wahnsinnig auf den Senkel gegangen ist, und da stehe ich dann ganz im Gegensatz zum Herrn Tischer, das ist diese Erzählperspektive. Diesen Englischlehrer hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Denn die Idee, die diesem Buch zugrunde liegt, die finde ich ganz toll. Ich finde es nur miserabel umgesetzt. Und ich war dann wirklich froh, dass der Zug irgendwann da mal angekommen ist, was ich vorher nicht wusste. Insofern ist dann auch das Buch ein Gewinn. Das war das mit dem Schooltraining. Das kannte ich nicht. Und was das Buch auch klar gemacht hat, das sind diese unheimlichen Dimensionen, wenn man in Kanada unterwegs ist. Man weiß, dass es ein großes Land ist. Aber das wird schon ganz anschaulich geschildert, wie lange man braucht, wenn man von A nach B unterwegs wird. Ich tue mich wahnsinnig schwer mit dem Buch. Und wenn ich das für die Runde hätte nicht lesen müssen, hätte ich es vorzeitig in die Ecke geworfen, glaube ich. Tut mir leid,
Herr Tischer. Okay. Ja, wir haben also noch bislang kein Glück bei Ihnen, Frau Werning, ich merke es. Vielleicht sollte man kurz erwähnen, weil jetzt Schooltrain zweimal gefallen ist, was es ist. Also tatsächlich fand auch ich das interessant. Das ist etwas, was man bei Jocelyne Saussier auch immer ein bisschen was über das Land erfährt. Dass es also damals, ich glaube bis 1967 oder so in Kanada, Eisenbahnwaggons gab, mit in die Klassenzimmer eingebaut waren, um eben in entlegenen Orten, wo es keine Schulen gab, wurden dann diese Eisenbahnwaggons abgestellt. Die Schüler wurden dort unterrichtet, also die Lehrer sozusagen waren auch mit dabei, lebten teilweise auch in diesen Waggons. Und dann fuhr dieser Waggon wieder ein paar Meilen weiter an den nächsten Ort. Also ein interessantes Konzept, von dem Jocelyne Saussier zum Beispiel sagt, dass es in Kanada auch gar nicht mehr bekannt ist, dass es das so gab. Also insofern haben wir zumindest was gelernt. Halte ich mal fest.
Ja. Ich muss gestehen, wenn ich nur kurz, ich mag einfach, ich persönlich mag offene Enden nicht so gerne. Das stört mich manchmal ein bisschen, weil ich dann so das Gefühl habe, ich werde dann irgendwie so ich werde dann so zurückgelassen und manchmal ist es okay, weil ich mir meine eigenen Gedanken machen kann, aber so im Großen und Ganzen mag ich offene Enden nicht so gerne. Also persönlich finde ich es ehrlich, glaube ich, so für mich eher runder, wenn ich weiß, okay, das Buch ist jetzt zu Ende und das hat seinen Abschluss und ja, das stört mich persönlich so ein bisschen.
Aber hat es
einen Abschluss? Nee, es endet so ein bisschen.
Bleibt es offen?
Bisschen offen. Okay. Aber die Idee finde ich, also die Idee auch mit dieser Zugfahrt, die finde ich sehr spannend und ich persönlich wusste auch vieles in der Form über Kanada nicht. Also von daher kann man das vielleicht, selbst wenn man die Geschichte an sich vielleicht nicht so gerne mag, vielleicht kann man das dann tatsächlich einfach auch so ein bisschen als, ja, als Roman sehen, wo man einfach zumindest ein bisschen was über Kanada und die Geschichte Kanadas oder die Situation in Kanada erfährt. Und sowas finde ich persönlich auch immer ganz schön, wenn man nebenbei zumindest auch noch ein bisschen was über die jeweiligen Länder erfährt, in denen die Geschichte stattfindet oder in denen die Handlung stattfindet.
Gut, ich sehe schon, mehr ist nicht zu retten. Vielen Dank, Frau Zugschwert, dass Sie noch versucht haben. Okay, dann kommen wir zum dritten Buch von heute. Ein Buch, das uns Frau Werning jetzt vorstellt. Und ja, Frau Werning, bitte.
Ja, es gibt...
Oh, das ist das Mikro. Ich blende mal schon das Buch ein, damit im Hintergrund schon mal das Buch zu sehen ist. Okay.
Es gibt Geschichten, die sind einfach so unglaublich, dass man sie einfach aufschreiben und festhalten muss. Und Anke Gebert hat eine wahre Begebenheit unter dem Titel »Wo du nicht bist« als Roman verarbeitet. Sie schildert darin auf mehreren Zeitebenen eine Liebesgeschichte, die im wahrsten Sinne des Wortes über den Tod hinausreicht. Sie lässt uns teilhaben am Leben von Irma Wegmüller, einer jungen Verkäuferin, die Ende der 20er Jahre im KDW arbeitet und den jüdischen Arzt Dr. Erich Bragenheim kennenlernt. Die beiden verlieben sich ineinander, werden ein Paar und wollen allen Widerständen zum Trotz auch heiraten. Das Aufgebot wird bestellt. Sie kommen aber einen Tag zu spät, weil die sogenannten Rassegesetze verabschiedet worden sind und eine Ehe wird ihnen verwehrt. Für das junge Paar kommt es dann noch schlimmer. Erich wird eines Tages verhaftet, abtransportiert und kommt in Auschwitz ums Leben. Weil sich Irma aber diesem Versprechen, das man sich bei der Verlobung gegeben hat, verpflichtet fühlt, setzt sie nach Kriegsende alles daran, ihren Verlobten noch postmortem heiraten zu können. Eine Geschichte, wie sie in Deutschland offenbar nur einmal passiert ist, so wie Anke Gebert das recherchiert hat. Und was mir an diesem Buch so wichtig ist, das ist gar nicht mal diese beeindruckende Liebesgeschichte, sondern ich finde, dass es ein Buch ist, das sich gegen das Vergessen stemmt. Ein Buch, das an dunkle Zeiten erinnert. Etwas, was wir gerade in diesen Tagen angesichts des zunehmenden Antisemitismus und des zunehmenden Rassismus offenbar wieder bitter nötig haben. Und ich kann jetzt noch ganz aktuell hinterher schieben, aufgrund dieses Buches ist vor 2 Wochen auf dem Kurfürstendamm gegenüber dem Haus 141, wo sich früher die Praxis von Dr. Bragenheim befand, ein Stolperstein verlegt worden. Da sieht man, was Bücher bewirken können. Und ich habe es deshalb genommen, es kommt schon aus dem Frühjahr, weil es Corona-bedingt für mein Verständnis einfach viel zu kurz gekommen ist.
Ja. Ich halte mich jetzt mal noch zurück.
Dann soll ich wieder in den Ring steigen.
Gerne, Frau Stadelmeier, ich bitte drum.
Also, diese tatsächliche Geschichte ist wirklich unglaublich. Also diese verursacht einem eine Gänsehaut und ich finde, diese postmortale Heirat davon hatte ich noch nie gehört. Allerdings habe ich damit mit dem Buch meine Probleme. Ich finde, auf der einen Seite, die Figuren sind mir viel zu stereotyp. Die sind schwarz und weiß. Es gibt die Irma, fleißiges Mädchen, macht alles, tut alles, ist gehorsam, ist hilft und ist gut. Und es gibt Martha. Martha ist unbeherrscht, ist so die egoistische. Und es gibt den feisten, dicken Nazi und den hübschen jüdischen Arzt. Das ist mir alles zu plakativ, zu Stereotypen, damit habe ich meine Probleme. Zudem habe ich meine Probleme, wenn ich lese, dass wohl ja nur die Figuren Irma und Erich tatsächlich dokumentiert sind. Alles andere ist ja rein ausgedacht und sie schreibt ja auch die Handlungen, die Irma und Erich in dem Buch, was sie da beschreibt, ist alles nur rein fiktiv. Und dann eine wahre Begebenheit daraus zu machen, tue ich mich persönlich unglaublich schwer damit. Also für mich war das Buch trotz des Themas, da bin ich ganz bei Frau Werning, also alles ganz richtig und ganz wichtig, aber das Buch leider nicht.
Vielleicht Frau Zugschwert dann sozusagen die letzte Meinung zu diesem Buch gebe, hake ich vielleicht mal ein. Also tatsächlich, es gibt diese zwei Dimensionen. Es sind tatsächlich ja hinten drin auch abgebildet, da die, jetzt alles wieder spiegelverkehrt leider, aber die Heiratsurkunde dieser beiden Personen in dem Roman. Es ist also auch das Foto der beiden hier zu sehen, die also auch genauso hießen. Und ja, auf der einen Seite, da gebe ich Ihnen recht, Frau Werning, es ist also als Dokument, was passiert ist. Ich meine, es ist in dem Sinne leider fast nichts Ungewöhnliches oder was da Schlimmes passiert ist diesem Arzt. Tatsächlich aber diese Geschichte, dass seine Frau da noch nachträglich versucht, diese Heirat sozusagen zu beglaubigen, das ist einerseits sehr bewegend und wirklich eine sehr erschütternde Geschichte. Jedoch finde ich, ich habe selten in letzter Zeit ein so schlecht geschriebenes Buch gelesen. Es ist wirklich, also als Buchhändler im Positiven, sehen Sie es mir nach, Frau Werning, wenn jemand kommt und sagt, meine Oma liest nur Frauenzeitschriften, die liest nur Groschenromane, ich möchte ihr mal ein Buch geben, dann würde ich sagen, ja, lesen Sie dieses. Das ist vom Stil her genauso platt. Also Frau Stadelmeier hat es angedeutet. Also mich wundert es, Frau Gebert hat ja studiert, steht hier im Deutschen Literaturinstitut, aber sie schreibt wirklich, also da bleibt nichts offen. Also dem Leser, und deswegen ist es gut für einen Leseanfänger, in Anführungszeichen, der man sich mal einem dicken Buch widmen möchte. Es wird alles dreimal erklärt. Es wird alles, jedes Adjektiv zu jedem Sagte kommt ein, wie es gesagt wird. Und das Gesicht ist ebenmäßig. Also es ist tatsächlich, ich kann es nicht anders sagen, rein vom Text her wirklich fernab von dem, was man wahrscheinlich als Literatur bezeichnen würde. Also das sind so die beiden Dinge. Ich habe auch mal geguckt, man findet Leute, die sagen, das Buch hat mich bewegt. Das fand ich ganz großartig, weil diese Geschichte eben wahr zu sein scheint, zumindest in großen Teilen so belegt ist. Deswegen glaube ich auch diese Dokumente. Aber vom Lesen her bin ich... Boah, musste ich da wirklich schlucken, wenn da, er hatte ein ebenmäßiges Gesicht und so weiter. Also das war doch alles das, was ich eigentlich sonst aus anderen Büchern kenne. Also in dem Fall muss ich sagen, war das überhaupt nicht mein Buch. Und ich weiß, ich bin da auch nicht die Zielgruppe.
Da werfe ich ein, dass es mit Sicherheit, dass ich der Autorin auch nicht zu nahe trete, wenn ich behaupte, dass es nicht Nobelpreisverdächtig ist. Das mit Sicherheit nicht. Und manches an Formulierungen ist auch der Zeit geschuldet, aus der Irma kommt. Ich habe einige in Kopie einige ihrer Schriftwechsel lesen können, und das ist tatsächlich auch so ihre Sprache. Insofern finde ich es nicht tragisch, dass Frau Gebert das so übernommen hat. Es ist mit Sicherheit keine Hochliteratur, aber dann stellt sich halt grundsätzlich die Frage, was macht ein gutes Buch aus? Ist es nur dann gut, wenn es hochliterarisch ist, wenn es preisverdächtig ist, wenn man jeden Satz, jedes Wort kauen muss? Oder ist ein Buch auch unter Umständen dann gut, wenn es uns unterhält, wenn wir etwas draus mitnehmen können, wenn es uns berührt?
Aber es hat mich tatsächlich nicht berührt. Es hat mich einfach, ich bin da leider bei Herrn Tischer auch. Also mich hat es wirklich auch ein bisschen geärgert zwischendurch, wenn ich es gelesen habe, weil ich es wirklich so, sie sanken auf der Decke da nieder und ich konnte es nicht lesen, es ging nicht. Und ich habe mir dann überlegt, liegt es daran, dass sie auch Drehbuch studiert hat oder viel Drehbuch macht, ob sie meint, sie muss jede Szene so unglaublich detailliert beschreiben oder warum? Also ich konnte es auch fast nicht lesen zwischendurch.
Frau Zugschwert.
Ich muss gestehen, ich habe es nicht zu Ende gelesen. mir geht es einfach auch so, also wie Frau Werning richtig sagt, auch wenn man sich anschaut, wie es jetzt ist mit zunehmendem Rassismus und Antisemitismus, ist es natürlich wichtig, dass man diese Themen bearbeitet und dass sie im Bewusstsein bleiben. Aber mir geht es einfach so, dass ich das Gefühl habe, so diese Judenverfolgung, die beginnende Drittreichsthematik, die ist so dauerpräsent, dass ich manchmal schon merke, mir fehlt da teilweise wirklich die Offenheit dafür. Das ist nicht, dass ich das verdrängen möchte, aber mir geht es dann manchmal so, dass ich denke, ich möchte da manchmal gar keine Bücher mehr drüber lesen. Und wenn ich dann aber auch merke, dass das Buch dann so ein bisschen so auch geschrieben ist, dass es mir nicht zusagt, da bin ich auch bei Ihnen und bei Frau Stadelmeier, dann geht es mir einfach so, dass ich dann einfach nicht weiterlesen kann. Also ich glaube, ich hätte jetzt, wenn es nicht auf der Liste gestanden hätte, dann hätte mich dieses Buch, glaube ich, überhaupt nicht interessiert, muss ich jetzt wirklich mal gestehen. Einfach weil mir diese, weil ich merke, dass mir diese Thematik einfach, ja, das ist mir einfach in Teilen irgendwie zu viel geworden. Deswegen, also es tut mir leid für das Buch, aber ich habe es tatsächlich nicht zu Ende gelesen.
Habe ich eine Frage noch, Frau Lanning, was fragen darf. Sie sagten, dass Sie ja Dokumente einsehen konnten. Was ich aus dem Interview nicht ganz verstanden habe oder vielleicht auch falsch interpretiert habe, ist das korrekt? Gab es diese Schwester oder ist die wirklich dazu erfunden worden? Wissen Sie das?
Nein, die Schwester ist dazu erfunden worden. Es gab die Irma, es gab den Erich. Vieles ist da identisch. Auch dieser Überfall auf den Tauber, der da in dem Buch geschildert wird, der hat auch so stattgefunden. Aber vieles ist aus dramaturgischen Gründen natürlich dazu erfunden worden oder verändert worden. Das ist richtig.
Aber dann ja schon eigentlich sehr, sehr viel, wenn ich das richtig rauslege.
Ja, es gibt diese beiden Personen und halt, diese Hochzeit
genau.
Aber das ist halt ein Roman. Es steht ja nicht Sachbuch drüber, es steht nicht Biografie drüber. Es steht ausdrücklich Roman. Nach einer wahren Begebenheit. Ja.
Und dieses Lied. Das wir jetzt mal kurz mal das Lied hier hören. Richard Tauber. Also Dein ist mein ganzes Herz, von Richard Tauber eben erwähnt, der tatsächlich von Nazis auch wohl auch zusammengeschlagen wurde vor einem Motel. Also dieser Vorfall kommt vor und es orientiert sich ja alles ein bisschen zum Titel, eben wo du nicht bist, kann ich nicht sein, glaube ich, heißt es. Also, aber Frau Werning, Sie haben gesagt, Sie haben die Platte noch mal ausgegraben, oder?
Als ich den Titel gesehen habe, sofort präsent, weil ich es halt zu Hause des Öfteren gehört habe und die Platte habe ich noch aus dem Bestand meiner Eltern. Es ist ja echt auch eine tragische Geschichte, wenn man das eigentlich so guckt. Franz Lehr hat in jüdischen Kreisen verkehrt, war mit einer Jüdin verheiratet, die dann zur Ehrenarierin erklärt wurde. Und die beiden Librettisten, der eine ist im KZ umgekommen, der andere konnte sich gerade noch vor den Nazis retten. Und Tauber, der ja eigentlich kein Jude war, sondern nur Jude, vom Großvater, väterlicherseits. Er selber ist katholisch erzogen worden, auch katholisch getauft, ist dann schon tragisch. Insofern, der Titel und das Cover passt zum Buch. Wenn nicht jeder damit was anfangen kann, muss man das akzeptieren.
Gut, dann lassen wir dieses so dahingestellt. Also selbstverständlich darf sich jeder, und das soll sich auch jeder selbst ein Urteil bilden. Und deswegen also sind also alle Titel ja auch nochmal, also auf literaturcafé.de habe ich zumindest auch nochmal die Artikel verlinkt. Sie können natürlich, sage ich auch nochmal, in jeder Buchhandlung bestellt werden. Also bestellen Sie bitte bei Ihrer kleinen Buchhandlung um die Ecke, das sage ich bewusst. Und damit meine ich nicht nur den großen Online-Bestellhändler, sondern bestellen Sie nicht unbedingt auch bei den großen Buchketten, bestellen Sie wirklich bei der kleinen unabhängigen Buchhandlung, zum Beispiel hier haben wir ja drei Vertreterinnen. So, also das sei auch nochmal deutlich hier gesagt. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Titel, bevor wir dann noch eine Empfehlungsrunde machen, so ein bisschen mit Weihnachtstipps. Aber wir kommen jetzt zum Titel, den uns Frau Stadelmeier vorstellt, nämlich zu Denis Ode, Streulicht. Und Frau Stadelmeier, ich darf Sie bitten, dieses Buch vorzustellen.
Ja, also wir gehen nach wir bleiben in Deutschland, gehen jetzt aber weit vor, sind jetzt also in den 90er Jahren. Denis Ode erzählt in ganz ruhigem und eindringlichem Ton die Geschichte einer jungen Halbtürkin, die in einem Industrieort bei Frankfurt zwischen Fertigungshallen, zwischen dem Geruch von Säure, Industrieschnee, Armut und Hoffnungslosigkeit aufwächst. Die namenlose Ich-Erzählerin kehrt eben an diesen Ort zurück und erinnert sich an ihre Kindheit, an ihren Vater, der zu viel trinkt und sie in ständiger Alarmbereitschaft ist, in welchem Gemütszustand befindet er sich schon. Wenn sie die Türe aufschließt, hat sie ganz feine Antennen, darf sie auf die eine Diele treten, knarzt sie, wie bewege ich mich im Haus und wie unsichtbar mache ich. Und dieses unsichtbar machen ist so ein ganz zentraler Punkt. Sie macht sich auch im Schulalltag unsichtbar. Sie macht sich klein, sie wird in der Schule nicht wahrgenommen und wenn, dann eben stigmatisiert als Türkin. Sie wird übergangen, sie macht sich eben immer unsichtbarer. Und im Gegensatz zu ihr stehen ihre besten Freunde Pika und Sophie aus ganz gut bürgerlichem Elternhaus, die eigentlich ohne eigenes Zutun für die Welt schon viel offener steht. Dennis Ode, finde ich, hat ein unglaubliches, feines Gespür für Stimmungen und erzeugt in einer ganz ruhigen, ganz klaren Sprache auch Bilder, die unheimlich stark sind, die einfach sich durch in einem Satz steckt, finde ich, unheimlich viel drin. Es ist ein Buch, das mich unglaublich bewegt hat, das mich lange nicht losgelassen hat. Und es ist, finde ich, ein sehr aufwühlender Roman von einer Kindheit zwischen Diskriminierung von außen und einem gefühlskalten und stummen Elternhaus. So, also ich fand es einfach ganz großartig.
Ja, Frau Zugschwarz, Frau Werning.
Sonst das wäre ein Buch gewesen, das ich freiwillig wahrscheinlich nicht gelesen hätte. Ich kannte die guten Besprechungen vorher und habe mir gedacht, schon wieder so ein Problembuch brauche ich nicht. Und dann habe ich es auf der Zugfahrt gelesen und war total begeistert. Anders kann man es gar nicht sagen. Die Geschichte ist natürlich deprimierend. Das ist kein nettes Buch. Man muss sich ein bisschen dran abarbeiten, aber die Sprache ist ganz toll und sie hat den Ponto-Preis zurecht bekommen und sie stand auch zurecht auf der Auswahlliste für den Buchpreis. Da gibt es überhaupt nichts dran zu deuten. Man kann vieles nachvollziehen von dem, was sie da erzählt hat. Und es ist auch keine Anklage, sie erzählt einfach, was ihr passiert ist. Und das fand ich rundherum gelungen. Auch ein tolles Cover, passt alles zusammen. Rundherum zufrieden.
Ja, ich sozusagen kann mich dem nur anschließen. Das ist ein Buch, das ich vielleicht auch deswegen erst nicht gelesen hätte, weil ich eigentlich immer so Bücher, die so preisverdächtig sind, das hat, glaube ich, auch einen Aspekt der Literaturpreis gewonnen, nicht unbedingt immer lese. Nun musste ich es für diese Runde lesen. Und auch hier mal wieder analysiert, ist es ja auch so ein Genre, ebenfalls so Frau um die 30 kommt zurück nach Hause und entdeckt dann meistens irgendwie eine Familiensache und so weiter oder Konflikt mit dem Vater und so weiter und so weiter. Also eigentlich auch so ein gewisses Genre. Aber hier Dennis Ode, also ich muss echt sagen, ich war wirklich hin und weg, wie diese Autorin, das ist ein Debütroman, also es ist fast unglaublich, wie sie die Dinge hier beschreibt, wie sie eben, und das ist das genaue Gegenteil von Gebert, Dinge nicht benennt. Also der Vater zum Beispiel ist ja wohl der schlimmste Messi, er kann nichts wegschmeißen, aber wie sie dieses Verhalten dieses Vaters beschreibt, ohne es so zu benennen, ohne dem Vater irgendwie eine Anklage entgegenzubringen oder mit dem Vater zu, oder noch ein bisschen, also da gibt es eine Passage, will ich jetzt nicht vorlesen, wie sie den Vater beschreibt an einer Stelle, unheimlich stark. Oder genauso, wenn man nachlesen möchte, wie sie die Mutter ihrer besten Freundin beschreibt, da gibt es auch so eine ganz tolle Passage. Also selten habe ich so treffend eine Personenbeschreibung gelesen, dass ich wirklich sagen muss, wow. Und wie auch Dennis Ode diese Erzählerin beschreibt, wie sie nicht beachtet wird, manchmal auch gar nicht böswillig, aber in der Schule wird sie einfach manchmal nicht wahrgenommen, ihre Unsichtbarkeit, wie sie das beschreibt, ohne, sie hatten es gerade gesagt, ohne anzuklagen, ohne das jetzt irgendwie groß zu politisieren, das, muss ich sagen, habe ich in dieser Intention und dieser Sprachdichte und eben auch in dieser Art, etwas so präzise zu beschreiben, ohne es immer mit Worten genau zu benennen, also in letzter Zeit selten gelesen und fast schon ein bisschen schade, finde ich, dass die Buchpreisjury sich nicht getraut hat, diesem Buch den Preis zu geben, denn ich finde, Vers eben hin und her, aber dieses Buch hätte tatsächlich, weil es so zeitgemäß ist, in so positiver Art und Weise. Also ich kann nur sagen, Frau Stadelmeier, vielen, vielen Dank, dass Sie dieses Buch vorgeschlagen haben, dass ich es lesen musste, weil ich habe wirklich, ich glaube, eines der stärksten Bücher des Jahres hier entdeckt. Also Dennis Ode, muss ich sagen, ganz, ganz stark. Mhm. Frau Zugschwert.
Ich kann mich da anschließen. Also ich muss gestehen, dass ich genau wie Frau Werning anfangs auch dachte, so, oh, das ist wieder so ein Problembuch und die ein Schwanken zwischen zwei Welten, zwischen zwei Kulturen oder ähnlichem. Aber es hat mich dann doch beruhigt, dass es sich nicht so entwickelt hat. Und also ich kann mich dem anschließen, dass es ein sehr lesenswertes Buch ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, es ist schade, dass es den Buchpreis nicht bekommen hat. Aber es ist ja immerhin auch schon mal dafür nominiert worden und es ist ja schon mal, nicht auch, denke ich, eine gewisse Auszeichnung. Genau, von daher kann ich da jetzt leider gar nicht mehr viel Neues dazu sagen. Ich kann mich nur anschließen.
Also so gesehen, von der Reihenfolge, finde ich, steht das Buch dann tatsächlich sehr gut hier am Schluss. Also Dennis Ode, also wirklich ganz bemerkenswert, dass es wirklich ein Debüt ist, wo ich sagen muss, wow, also da würde mich schon interessieren, wie man mit so einem tollen Erstling hier gleich landet. Also klasse. Ja, wenn ansonsten nicht noch von Ihrer Seite, ich gucke mal im Chat, also die Buchhandlung Taube. Ihr chattet auch munter mit. Birgit Katrin de Waal ist gespannt auf das Buch. Sie meint wahrscheinlich das Kanada-Buch, Zufahren in Kanada nochmal. Und Lulu Frances hat das Buch in Englisch, seit Englisch, das ist wahrscheinlich noch Lovers and Writers. Also ein bisschen hier aufgearbeitet, was so im Chat gerade steht. Nach wie vor noch an die 50 Zuschauer, die live dabei sind, also klasse. Und wir sind mit unserer Diskussion jetzt durch zu den vier Titeln. Wenn noch Anmerkungen sind, ich erwähne es, die Diskussion ist ja noch bei YouTube online, also man kann unten im Video, ich zeige immer nach unten, dann Kommentare ja auch entsprechend nochmal eingeben und erfassen und andere Meinungen und so weiter. Also auch wenn das vielleicht Sie jetzt nicht unbedingt live sehen. Wir haben 20.23 Uhr, gucken wir auf die Uhr hier am 12. November. Und damit sind wir mit der Diskussion am Ende und wir kommen jetzt zu einer kleinen Vorstellungsrunde. Auch das hat so Tradition hier beim Literarischen Buchhandelsquartett der Stuttgarter Buchwochen, dass wir ein bisschen noch so kleine Weihnachtsempfehlungen geben, was man da schenken könnte oder welche Bücher ansonsten noch interessant sind. Ja, wollen wir dieselbe Reihenfolge wieder machen, wie gerade eben, Frau Zugschwert? Wollen Sie mit Ihrem Tipp beginnen?
Ja, gern. Also es ist von Stuart Heritage und es heißt Gute Nachtgeschichten für alle, die sich vor Populisten gruseln. Das sind kleine, schöne Episoden, die im Prinzip sehr viel Kritik enthalten an der Art und Weise, wie an vielen Ländern heutzutage Politik gemacht wird. Es geht um Rassismus, es geht um Rechtspopulismus, es geht um Feminismus. In einer sehr schönen, sarkastisch, ironischen Art und Weise aufgearbeitet. Und es ist von der Leserschaft her, würde ich finde, geschlechts- als auch einigermaßen alterslos. Wem ich es, denke ich, gut in die Hand rücken könnte, wäre sämtliche Leser von Marc-Uwe Kling, der die Känguru-Chroniken geschrieben hat. Ich denke, in die Richtung könnte man es stellen. Es ist kurzweilig, aber hat viel Inhalt.
Okay. Vielen Dank. Dann mache ich weiter in der Reihenfolge. Ich habe ein bisschen geschwankt. Also zum einen hatte ich hier das Buch Alles gut von Nikolaus Heidelbach, so sehr Corona, ein Corona-Tagebuch, ganz andere Art, sehr gruselig. Aber darüber habe ich schon im Literaturcafé was geschrieben. Kann man also da nachlesen. Deswegen habe ich mich für dieses knallige Büchlein entschieden. Das kleine Kuriositätenkabinett der deutschen Sprache von, man sieht es, der Duden-Redaktion herausgegeben. Und das ist wirklich so ein kleines Bändchen, weil ich dachte, ja, so mal Geschenkbuch zu Weihnachten für alle, die eigentlich lesen, was mit Sprache zu tun haben, typografisch sehr schön gemacht. Also man findet sehr schön zum Beispiel die 8 häufigsten Buchstaben, also so alles Wissenswerte, die 8 häufigsten Buchstaben unter den Stichwörtern des Rechtschreibduns. Oder welche Wörter, also welche deutschen Wörter Einfluss in andere Sprachen gefunden haben. 10-mal Sprache in Redensarten. Oder kennen Sie zum Beispiel ein Wort, was nur aus Konsonanten und 5 Vokalen besteht? Frage ich mal. Es gibt zum Beispiel eines, Staatsanwaltschaft als Beispiel. Also lauter solche kleinen Dinge sind hier typografisch schön aufgemacht. Wissen Sie zum Beispiel, die deutsche Sprache, es wird ja gerade diskutiert, ist sie weiblich, ist sie männlich? Gibt es eigentlich mehr Substantive mit weiblichen oder mit männlichen Adjektiven oder Geschlecht? Sowas erfahren Sie alles hier in diesem kleinen Büchlein. Das ist also mein Tipp. Kann man auch wieder im besten Sinne sozusagen auch mal auf die Toilette legen und dort liegen lassen, kann man immer drin schmökern und was Wissenswertes erfahren. Kleines Kuriositätenkabinett der deutschen Sprache, erschienen im Duden Verlag. Dann geht es weiter mit Frau Werning.
Ich habe Ihnen ein Buch mitgebracht, was ebenfalls auf der Auswahlliste für den Deutschen Buchpreis stand und den nämlich den Preis von Herzen gegönnt hätte. Thomas Hettche, Herzfaden. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ist jetzt auf dem Bildschirm vielleicht schlecht, ein ganz tolles Cover, so lilafarben gehalten mit einem goldenen Blummerland drauf und innen drin auch sehr schön, was man so vielleicht auch nicht sieht. Und deshalb kann man sowas eigentlich auch nicht als E-Book lesen. Es ist nämlich rot und blau gedruckt. Und Thomas Hettche nimmt uns mit hinter die Kulissen der Augsburger Puppenkiste, erzählt, wie diese Augsburger Puppenkiste entstanden ist in den Anfangsjahren in Augsburg. Er erzählt von der Puppenschnitzerin Hatü und es ist einfach ein Eintauchen in die Kindheit, ein Buch für alle Altersklassen, möchte ich sagen. Und ganz toll gemacht. Meine Weihnachtsempfehlung, Thomas Hettche, Herzfaden. Bei Kiepenheuer und Witsch.
Vielen Dank, Frau Werning. Und den Abschluss der Empfehlungsrunde macht Frau Stadelmeier.
Ja, wir haben jetzt schon so viele Romane gehört, dass ich zum Abschluss ein Buch fast ohne Worte zeigen möchte. Es ist ein ganz bezauberndes Buch für die ganze Familie. Ich weiß nicht, kann man das so sehen? Ich hoffe.
Ja, können wir sehen.
Und zwar ist es auf 100 Seiten, wunderschön gestanzten Seiten wohlgemerkt, wunderschön illustriert, ist es die Geschichte von Giacomino Gainsborough und Sweetie. Und Giacomino Gainsborough ist Seefahrer und muss Punkt 12, wie das Buch auch heißt, wieder auf sein Schiff und wegfahren. Und er hat sich verabredet mit Sweetie. Und es geht darum, wird es Sweetie rechtzeitig schaffen, durch den Garten, den Wald, die Gassen über den Markt dorthin zu gehen. Und das Ganze wird aus der ängstlichen Sicht von Giacomino erzählt. Und es ist wirklich, ich kann es jetzt nur rückwärts laufen lassen, ein traumhaft schönes, toll gemachtes Buch. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennen kann überhaupt.
Ja.
Es ist ein wunderschönes Buch, das man ganz in Ruhe sich anschauen muss, am besten in der Buchhandlung vor Ort. Es ist wirklich ein unglaublicher Schatz, eine Hommage ans Warten und an die Freundschaft.
Ja, super. Also das ist jetzt aber, nehmen Sie kein Kinderbuch.
Nein, es ist ein Buch für die ganze Familie. Also ich würde eher sagen für Erwachsene, für Liebhaber.
Also das ist jetzt wirklich so der Moment, wo man das Buch jetzt einfach anfassen möchte.
Ja,
und es wirklich schade ist, dass wir sozusagen nur im Virtuellen sind. Aber darum soll es ja auch gehen. Bücher kann man nach wie vor anfassen. Buchhandlungen haben nach wie vor geöffnet. Also gehen Sie in Ihre Buchhandlung. und stöbern sie auch mal. Also vielen, vielen Dank auch für die Tipps. Und damit sind wir jetzt endgültig am Ende des literarischen Buchhandelsquartetts der Stuttgarter Buchwochen des Jahres 2020. Vielen, vielen Dank, sage ich vor allen Dingen hier an meine drei Mitdiskutantinnen. Vielen, vielen Dank, dass Sie jetzt hier auch virtuell mit dabei waren und diskutiert haben. Also Frau Zugschwert, Frau Werning, Frau Stadelmeier, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke, mich auch.
Und gibt es von Ihrer Seite aus noch irgendetwas, was Sie anfügen möchten, was Sie sagen möchten?
Ich wollte noch anfügen, dass meine Buchempfehlung ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Die Ehre möchte ich dem Verlag dann doch gewähren.
Danke. Okay, ja, dann sei soweit alles gesagt für heute Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den doch recht vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die live dabei waren. Das Ganze bleibt als Aufzeichnung natürlich weiterhin bestehen. Man kann es noch anschauen und wie gesagt, man kann es auch entsprechend nochmal kommentieren. Es wird weitere Veranstaltungen geben der digitalen Stuttgarter Buchwochen. Beispielsweise werde ich am 19. mit Joachim Zelter über sein Buch Imperia sprechen, am 20. mit Heinrich Steinfest. Es gibt aber auch noch weitere Veranstaltungen mit anderen Moderatorinnen und Moderatoren. Also schauen Sie deswegen auf buchwochen.de einfach mal rein und vorbei. Dort finden Sie einen Überblick und dort können Sie sich auch registrieren und können zumindest ein bisschen digital stöbern, auch in der Buchausstellung. Also da hat man doch einiges auf die Beine gestellt, so kurzfristig, um einfach hier noch entsprechend zumindest die Buchwochen digital stattfinden zu lassen. Wir hoffen natürlich alle, dass wir dann im nächsten Jahr uns dann wiedersehen und tatsächlich live auf der Bühne sitzen. So, also damit verabschieden wir uns von hier. Wink nochmal alle in die Kamera, dann haben wir mal das Bild. Also, tschüss. Und wir sehen uns auf den digitalen Stuttgarter Buchwochen. Danke.